So, wir kommen jetzt zur Predigt. Und bevor ich anfange, möchte ich es nicht verabsäumen, zwei Gäste zu begrüßen. Und zwar Steve und Claudia Krater aus München, die lange Zeit auch hier in der Berliner Gemeinde gewesen sind, sind heute am Wochenende mal hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo. So, Zusammengottesdienst. Erstmal guten Morgen. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir haben heute unseren Zusammengottesdienst. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zu euch reden darf. Und manchmal in der Vorbereitung denkt man lange in eine bestimmte Richtung, was man gerne machen möchte, was man reden möchte. Und dann vertieft man so ein paar Sachen. Dann sagt man, ich mache was anderes. Spannend ist es immer, in der Schrift reinzuschauen, weil die Schrift zu keinem Zeitpunkt voll begreifbar ist. Wie wir die Schrift verstehen, hängt sehr davon ab, von unserer Lebenssituation, von unserem Alter, von der Zeit, die wir in der Bibel lesen und hunderttausend anderen Sachen, von Gefühlen an bestimmten Sachen. Und dir wird es auch schon mal so gegangen sein, dass ein Bruder oder eine Schwester auf dich zukam und sagte, schau mal, an dieser Stelle steht das und das. Und du sagst, hä? Das sehe ich an der Stelle nicht. Und du wunderst dich, dass er etwas sieht, was du nicht siehst. Aber das ist in Ordnung. Wie könnte die Bibel sich Buch des Lebens nennen, wenn sie nur für einen kleinen Lebensbereich reichen würde? Das würde ganz einfach nicht funktionieren. Nun hat Alex vorhin gesagt, was Sam heißt. Ich habe oft schon darüber nachgedacht. Wir haben uns damals schwach, aber mutig genannt. Und das geht auf eine Stelle im Römer zurück. Aber manchmal denke ich darüber nach, eigentlich könnte es auch schwach und mutig heißen. Allerdings werde ich jetzt in dem Moment noch nicht zu einem Fazit kommen. Das mache ich in meinem letzten Satz in dieser Predigt. Erinnert mich daran, falls ich es vergessen sollte. Wir lesen gegenwärtig in einem Buch, das heißt Erfahrung, wie Gott dich trägt, von Thomas Heres. Das liegen im Moment in unserem Bibelkreis. Und dieses Buch hat einige Aspekte, sich mit einigen Aspekten des Glaubens zu beschäftigen, mal wieder neu beleuchtet bei mir. Wir könnten stundenlange Predigten über Glauben halten und sicherlich würde enorm viel Richtiges, auch sicherlich viel Falsches gelehrt werden. Ich weiß nicht so richtig. Und selbst was ich heute sage, wir wissen, ich weiß nicht, ob alles richtig ist. Ich nehme es an, ich habe so gut wie möglich recherchiert, aber ich weiß es nicht. Und wir hören den Satz, ich kann nicht glauben. Was ich gelernt habe in dem Buch, eine Gegenfrage zu stellen. Hey, du kannst nicht glauben, wie sieht es denn mit deinem Vertrauen aus? Nun ist es mit dem Glauben in der Bibel nicht so ganz einfach. Oft wird gesagt, ich glaube, dass die Bibel richtig ist. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube dies und jenes. Und darauf beschränkt sich das Glaubensbekenntnis. Das ist aber problematisch. Wir glauben an einen Gegenstand. Wir glauben an was Gegenständliches. Aber welcher Unterschied ist, wenn ich sage, ich glaube Gott? Ich glaube Jesus? Der Aspekt ist ein völlig anderer. Du glaubst nicht mehr an einen Gegenstand, du glaubst an eine Person. Du glaubst an was Lebendiges. Und das ist ein Gedankenspiel, was ich in dem Buch gelernt habe, was ich sehr reizvoll fand. Und wie oft sage ich, ich glaube das. Ja gut, ich glaube, dass es die Bibel gibt, die liegt vor mir. Aber glaube ich, dass Gott mein Leben gestaltet? Glaube ich, dass Gott für mich da ist? Ich kann, wie gesagt, in einer Situation sagen, ich vertraue auf Gott, zum Beispiel, oder ich vertraue Gott. Ich vertraue auf Jesus oder ich vertraue Jesus. Und lass das Wort auch mal weg. Lass es mal für dich kurz wirken, welchen Unterschied das macht. Oder zu deinem Ehepartner. Wie fühlt sich dein Ehepartner, wenn du sie ihm sagst, hallo Schatz, ich vertraue auf dich. Oh, ja, ich vertraue, dass ich es richtig mache. Aber wenn ich sage, hey Schatz, ich vertraue dir, hat eine ganz andere Botschaft. Und so ist es auch mit Gott. So ist es auch mit unserem Glauben. Die Botschaft mit und ohne auf ist eine völlig andere. Du kannst dir viele Sachen so denken. Zum Beispiel, inmitten meiner Freude über eine Situation vertraue ich Gott und den gleichen Gedanken mit auf. Schau mal, was es für eine Wirkung auf dich hat. In der Bibel gibt es, werden im Alten Testament zwei wenige Wörter für Glauben benutzt, bei Glauben übersetzt. Der eine Begriff ist Amen. Wir kennen das Wort Amen auch, Amen. Und der zweite heißt Botak. Botak, auch aus dem Hebräischen. Und schlagt schon mal auf zum Sprüche 3,5. Hier steht in den meisten Übersetzungen, also zumindest in allen Übersetzungen, die ich heute Morgen nochmal durchgeschaut habe, oder auch die Woche schon, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn. Verlass dich. Wenn dort stehen würde, glaube an den Herrn, wäre es eine völlig andere Botschaft. Tatsächlich wird an der Stelle, ich habe da auch nachgeschaut, das Wort Botak übernommen. Botak heißt sichern, klammern, zuversichtlich, hoffnungsvoll. Das ist die Bedeutung von diesem hebräischen Wort. Es wird auch übersetzt, vertraue auf den Herrn, möglich wäre, klammere dich an den Herrn, auch sichere mich im, hänge dich an den Herrn, wird es auch übersetzt, oder sichere mein Herz, auch in einigen Übersetzungen, also es gibt so kleinere Übersetzungen, die auch das so übersetzen. Und wir sehen hier was ganz Wichtiges an der Stelle. Hänge dein Herz an Gott. Vertraue ihm. Egal was ist. Nun das Wort Amen. Daraus ist dieses Begriff, ist das Wort Emuna abgeleitet. Und zwar der Begriff Glauben. Der Theologe Karl Barall weist in diesem Zusammenhang auf einen sehr interessanten Umstand, was Amen bedeutet in der Wortbestimmung. Er sagt, das Tragen eines Kindes in der Ausbiegung des Gewandes an der Brust oder an der Wölbung der Hüfte, ist das von diesem Wortschatz abgeleitete Wort Omanität, bezeichnet die Frau, die ein Kind trägt. Das ist eine Wortverwandtschaft. Und das ist der Wunsch, wie sich Gott die Beziehung zu uns wünscht. Schaut mal in Matthäus 18, Vers 3 rein. Hier steht: Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das ist die Nähe, die sich Gott wünscht. Wenn wir mal diese Begrifflichkeiten uns anschauen, wenn wir uns mal anschauen, die Nähe, die sich Gott wünscht, das ist die Nähe, die er sich wünscht. Ich kann mich erinnern an eine Sache, die sehr, sehr lange herliegt, dahin liegt. Und da war die Tochter von den Dorsens noch ganz klein, die war 3 Jahre damals. Und ich habe damals mit Mark Shore gesprochen über meine Ängste, über all das, was los war. Und er stellte des kleinen Mädels mir gegenüber auf einen Tisch und fragte mich: Was stellst du dir vor, wie viel Angst sie hat? Sie vertraute ihren Eltern, die waren in der Nähe. Und das ist das tiefe Vertrauen, was Gott sich wünscht, was wir zu ihm haben sollen. Wenn wir dieses Vertrauen bekommen, wenn wir um dieses Vertrauen auch ringen, es ist nicht immer da sofort, das ist richtig, dann bekommen die Verheißungen auch einen ganz anderen Ausdruck. Lass uns mal in 1. Mose 15, Vers 5 reingucken. Hier steht: Und er hieß ihm, hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach sie ihm: So zahlreich sollen denn der Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet er ihm zu. Ehrlich gesagt, ich bin mir sicher, Abraham vertraute und sagte: Naja, Gott, wenn du das sagst. Aber die Vorstellung, stell dir mal vor, du gehst raus und jemand sagt zu dir: So zahlreich werden denn der Nachkommen sein. Und du guckst dich an. Oh, wie soll denn das passieren? Und genau das ist der Punkt. Der Punkt heißt Vertrauen über Grenzen hinweg. Es gibt keine Grenze im Vertrauen. Und genau das ist der Punkt, den wir uns jetzt auch weiter angucken. Römer 4, Vers 20 bis 22 schreibt Paulus: Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste auf alle Gewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch. Nun, es ist manchmal nicht so einfach. Also wir sehen nicht immer die Verheißungen, die Gott für uns übrig hat. Marcel hat eben sehr gut über die Verheißungen gesprochen, hat vor allem uns im Abend mal über die Verheißung des Himmels ein bisschen was gezeigt. Wir wissen es. Aber wir haben keine Garantien. Wir haben einfach keine Garantien. Wir können nicht sagen: Ja, pass mal auf, also die Verheißung ist der Himmel und das wird genauso sein, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich hätten wir dann 150 verschiedene Himmelsvorstellungen gerade. Also von daher, es gibt keine Garantie, wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Und das ist für uns Deutsche, die gewohnt sind, alles zu versichern, was es irgendwie gibt, natürlich schwierig. Ja, wir gehen durch die Medien und sehen irgendwie Nachrichten oder Dinge an und sagen: Ja, ich brauche eine Garantie, dass genau das nicht passiert. Oder dass genau das passiert. Verheißungen, es gibt keine Garantie. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, du kannst keine Verheißung bei Gott einklagen. Es gibt keine Garantie. Und das ist oft schwer zu verstehen. Es ist tatsächlich ein Paradoxon. Auf der einen Seite haben wir einen Gott, der das Beste für uns möchte. Davon sind wir überzeugt, das ist eine Verheißung. Auf der anderen Seite gehen wir durch so viele gute, aber auch schwierige Situationen hindurch. Und denken manchmal, Gott, warum? Warum? Wir wissen es nicht, warum oft. Und wir können nur eins sagen, Gott trägt mich durch jede dieser Situationen. Denn die Guten, sind es die weniger Guten oder die ganz Schlechten. Gott trägt dich. Verheißungen machen Mut. Und hin und wieder hören wir auch die Formulierung, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Botschaft schon mal verwendet, bist du so schwach, dass du an Gott glaubst? Darauf kann man auch sehr gut antworten, ja, ich bin genauso schwach wie du. Nur ich habe den Mut, mich auf ein Abenteuer mit Gott einzulassen. Eine wesentliche Befreiung ist das, wenn wir ein tiefes Vertrauen haben. Wir müssen nicht danach suchen, was wir selber können oder nicht können. Das macht man oft genug. Aber durch das Vertrauen sehen wir, dass wir haben hier mal ein Starkes an unserer Seite, nämlich Gott. Ich vertraue Gott. Ich muss mein Leben nicht alleine meistern. Den sicheren Boden verlassen. Glauben heißt an Bord gehen. Ich bin neulich auf eine Kreuzfahrt gegangen und mit meinen Eltern, also es ist ein komisches Gefühl, wenn du dann auf so ein Schiff gehst und insbesondere, wenn es dann ablegt, dann denkst du dir, naja gut, jetzt ist rundherum nur Wasser und das Meer unter mir sind 200 Meter Tiefe, das Schiff hat nur 60 Meter Höhe. Von dem Schiff ist nicht mehr zu sehen, wenn es untergeht. Aber mit mir auch 6.500 andere, also von daher, gut. Aber so geht es sehr oft. Wir verlassen oft sicheren Boden, aber wir müssen oft sicheren Boden verlassen. Und manchmal merken wir es gar nicht. Ich als Einzelmann-Ingenieur weiß ganz genau, dass die Sensibilität zwischen Schiene und Rad bei einem ICE sehr, sehr sensibel ist, die Beziehung. Das heißt, es ist ein Bewegen, es ist ein Rotieren. Und ich bin eigentlich froh, wenn der Zug mit 320 Kilometer pro Stunde mal auf einer Reise nach Paris, heil in Paris ankommt, weil ich genau weiß, was unten abgeht. Und ich denke manchmal, und muss das gedacht, naja, die werden hoffentlich ihre Hausaufgaben richtig gemacht haben. Und das ist normal, dass man solche Gedanken hat. Auch wenn es sich mal geflogen hat. Immer wieder kommt so der Gedanke, na, geht das heute gut? Gut, wir haben die Erfahrung und so weiter, dass es gut geht, aber es sind 100.000 Sachen oder 95% aller Sachen gehen sehr, sehr gut. Oder wenn heute kaum größere Sachen. Und das ist ein wirkliches Wunder, wo was schief geht. Aber Vertrauen heißt, die Angst ein wenig länger aushalten. Vertrauen heißt, ich vertraue, auch wenn ich ängstliche Gefühle habe. Vertrauen heißt nicht, ich schiebe alle meine Angst weg und geht schon in Ordnung. Nein, das ist es mit Sicherheit nicht. Angst hat auch nichts mit Feigheit zu tun. Angst gehört zu einem ganz normalen Leben. Ich habe Angst, dass das und das passiert. Ja, wenn ich auf meine eigene Kraft schaue. Ich habe Angst, aber ich vertraue, dass Gott mir durch diese Situation hilft. Ich vertraue ihm. Eine völlig andere Perspektive. Vertrauen heißt, die Angst ein Stückchen weiter aushalten. Ich denke, das Fehlen, das Richtige zu tun, hat sehr viel mit unserem Gottvertrauen zu tun. Wenn wir wenn wir vertrauen, dann wollen wir das Richtige auch tun. Wir haben den Mut dazu. Aber man muss sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mit, wie die anderen das machen. Ich mache das so, wie es in der Bibel richtig ist. Und einen Glaubensschritt zu machen in Situationen, den müssen wir immer wieder machen. Also es gibt immer neue Situationen. Wir brauchen immer wieder einen neuen Glaubensschritt. Aber dadurch lernen wir auch das Risiko des Lebens kennen. Denn wo kann die Situation sich verändern, gibt kein Risiko im Leben. Und zum anderen bedeutet die Glaubensschrift, dass wir immer mehr der Sicherheit nachkommen. Gott trägt dich. Gott trägt dich. Und manchmal denke ich, ja, meine Güte, da ist was schiefgelaufen. Hier passiert was, eine völlig andere Situation, aber sehr sicher. Gott trägt dich auch hier. Und es ist gleichgültig, ob du einen Fehler vorher gemacht hast, ob du vorher was falsch gemacht hast oder ob du vorher dasselbe hervorgerufen hast. Gott trägt dich auch durch diese Situation, durch seine Treue, durch seine Liebe, die er zu dir hat. Letzter Punkt, großer Glaube und großer Gott. Seit vielen Jahren kenne ich einen jungen Mann, der vor längerer Zeit oder vor sehr langer Zeit inzwischen auch mal als Besucher in unserer Gemeinde war. Er ist heute 34 und seit mehr als 8 Jahren ein Schwerstpflegefall. Heute kann er nicht mehr reden, sich weder durch Bewegungen noch durch Augenkontakt noch durch irgendwas bemerkbar machen. Er kann im Grunde genommen wesentlich weniger als jedes Baby kann. Damals, 2009, als er noch wenig sich noch mit Hilfsmitteln äußern konnte, fragte er mich einmal, als ich ihn besucht habe, kannst du mich heute umbringen? Ich stand da und dachte, nein, kann ich nicht. Ich weiß zwar, dass das vermutlich eine Erlösung für dich wäre, aber darf ich natürlich nicht. Und ein paar Wochen später sagte er mal zu mir, dass er nicht sterben möchte, jedoch das Leben ist zu schwer. Und ich denke oft über diese Situation nach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. An so einem Punkt soll ich sagen, Glaube und Gott wird dir helfen? Das ist sicherlich nicht gerade zielführend. Oder mach es so und so und ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir blieb, zu sagen, Gott bestimmt den Zeitpunkt. Leider ist die Familie nicht gläubig, insofern ist es auch schwierig, aber das war der einzige Punkt Hoffnung, den ich geben konnte. Ich habe keine Erklärung, warum dieser junge Mann so leiden muss. Und das sind Situationen, wo man sich dann wirklich fragt, wie kann ich ausdrücken, Vertrauen zu haben? Und es gibt so oftmals diesen Ansatz, ja, glaube nur mehr, dann geht das auch weg. Ich habe das oft gehört. Ja, glaube, dann geht es deine Behinderung vielleicht weg. Glaube, dann geht das wieder, dies wieder. Ist ja alles nicht schlecht, ist ja alles sicherlich aus einem guten Herzen heraus gemeint. Und dann sehen wir andere, die gar nicht glauben und die eine völlige Heilung erfahren. In anderen Situationen. Glaube ist nicht was käuflich ist. Es gibt keine Möglichkeit. Jemand, der einen starken Glauben hat, kann immer kränker werden. Und jemand, der einen schwachen Glauben hat, kann gesund werden, weil es nicht in unserer Kraft liegt. Und da kommen wir an den Punkt, wo wir über Glauben reden, wie stark soll denn der Glaube sein? Glaube ist, wenn ich sage, ja, ich muss einen starken Glauben haben, habe ich euch schon so oft gedehnt, ich muss einen starken Glauben haben. Dann komme ich manchmal auf die Frage, ja, wie stark soll denn der Glaube sein? Woran willst du das messen? Und dann, ja, ich muss das und das und das und das überwinden. Das ist aber nicht das, was funktioniert. Wie traurig wäre es, wenn wir Gott nur vertrauen können, wenn wir erst einen großen Batzen Glauben haben, auf dem wir sitzen. Das funktioniert nicht. Nun, es gibt viele Beispiele in der Schrift, wo Jesus auch einen starken Glauben anmahnt. Denken wir mal an den Hauptmann, dein Glaube hat dir geholfen. Oder an die blutflüssige Frau. Steht auch, dein Glaube hat dir geholfen. Und wir stehen so da, ja, wir brauchen doch einen starken Glauben. Und dann sehen wir eine Stelle in Matthäus 17, Vers 20. Schlagt mal bitte da auf. Da steht, er, also Jesus, sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglauben, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebt dich dorthin, so wird er sich erheben und euch wird nichts unmöglich sein. Ha, Glauben wie ein Senfkorn. Ihr kennt diese Gurkengläser, da sind Senfkörner drin. Und wenn wir das so sagen, ja, so ein Glauben wie so ein Senfkorn glauben, dann denken wir, ja, das ist ja schon nicht so viel. Tatsächlich gehörten Senfkörner in der Zeit, als Jesus das gesagt hat, zu den kleinsten Samen, die es überhaupt gibt. Die hatten mit unseren Senfkörnern nichts zu tun. Die hat nämlich nur einen Durchmesser von 0,7 bis 0,8 Millimeter. Die waren also kaum sichtbar. Und hieran können wir sehen, es geht nicht um die Größe des Glaubens, es geht nicht um die Weltkugel des Glaubens, sondern es geht um ein klein wenig Vertrauen, um ein klein wenig Glauben. In den Situationen. Ich sagte schon eben, wie kompliziert wäre es, wenn wir nach den richtigen oder großen Glauben immer suchen müssten. Kleiner Glauben, großer Gott. Das, wir können wenig selber beeinflussen. Eigentlich gar nicht, weil Gott unser Leben gestaltet, weil Gott uns an unserer Seite hilft, wenn wir es zulassen. Im 2. Timotheus 1, Vers 12 schreibt Paulus an Timotheus: Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir unvertraut ist, was an dem Tage. Hab keine Angst davor, wenn du dich schwach fühlst. Hab keine Angst dafür, wenn du denkst, wie soll es hier weitergehen. Schwacher Glaube springt in starke Arme, mit Sicherheit. Und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Schwach, aber mutig. Schwach sein und mutig dem zu vertrauen, der dich trägt. Und jetzt kommt gleich der Basti, der wird noch eine beten für Bedürfnisse in der Gemeinde, in Berlin für die Gemeinde. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag.